Ihr Lieben, ich freue mich. Danke für die Einladung. Das ist schon immer wieder was Besonderes, gerade wenn man so gerade eben diese Gruppe da sieht, singen hört und in den Stimmen ja durchaus auch hört, wie die Lebensgeschichte so gewesen ist in der einen oder anderen. Da bleibt ja auch ein bisschen was zurück. Umso schöner, wenn Gott dann neu anfangen kann. Danke für das Zeugnis. Es war sehr bewegend. Und es ist schon verrückt, dass es Menschen gibt, die in anderen keine hoffnungslose Fälle sehen. Ich habe einen Freund, der ist mittlerweile über 70 und der hat mich durch viele Krisen begleitet und dem habe ich zu seinem 70. Geburtstag ein Geschenk gemacht und zwar habe ich seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Und lustigerweise heißt das Buch Ein Herz für hoffnungslose Fälle. Der Uwe Simon hat dann geheiratet, eine junge Frau aus einer Gemeinde und so und die sind seit vielen, vielen Jahren zusammen. Er hat eine Gefängnisarbeit aufgebaut, saß selber im Knast und ich glaube, das Buch kann bestimmt ermutigen. Ich schenk's dir. Bitte. Dass genau dieses Wort hoffnungslose Fälle jetzt hier kam, war irgendwie, fand ich jetzt originell. Und ja, es soll dich ermutigen, mit 70 jemandem so eine Geschichte zu erzählen. Im Rückblick. Ihr Lieben, bei mir selber ist es so, ich werde dann irgendwo vorgestellt und Leute sagen, Uwe Heimowski, 54 Jahre alt, verheiratet, 5 Kinder, Autor von mittlerweile 25 Büchern, Erzieher gelernt, Theologie studiert und so weiter. Das klingt dann immer so toll. Und ich arbeite jetzt im Deutschen Bundestag, bin da Beauftragter für die Deutsche Evangelische Allianz. Leute fragen, hast du schon mal die Kanzlerin getroffen? Ja, habe ich schon mal getroffen. Ich habe auch schon mal Barack Obama getroffen in den USA. Also ich habe schon ganz wichtige, tolle Sachen gemacht. Und dann fühlt man sich groß und fühlt sich super. Und dann sage ich den Leuten aber immer, aber wisst ihr, wie das angefangen hat? Wisst ihr, wie meine Geschichte war? Ich war suchtkrank und bin irgendwann zum Glauben gekommen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann sage ich, das ist das schönste Kompliment, was Sie Gott machen können, ist, dass wenn Sie mich sehen, Sie sich das nicht mehr vorstellen können. Weil hätten Sie mich vor 30 Jahren kennengelernt, hätten Sie sich nicht vorstellen können, dass ich mal auch so aussehe, wie ich heute aussehe. Da war es nämlich genau andersherum. Und ich möchte euch heute gerne ein bisschen erzählen von diesem ersten Teil meines Lebens, von dieser Geschichte und was Gott da gemacht hat. Und dann machen wir eine kleine Pause nochmal und dann möchte ich euch erzählen, was ich da eigentlich mache in Berlin. Und um meine Geschichte zu erzählen, habe ich euch eine Giraffe mitgebracht. Ich finde, man erzählt Geschichten eigentlich immer am besten, wenn man eine Giraffe mit hat, oder? Habt ihr auch immer eine Giraffe dabei? Dann würde ich euch wirklich sagen, fangt das an. Ja, so, wenn ich in meinem Auto sitze, habe ich die neben mir, deswegen hat die auch so eine Kaffeeschnauze, weil ich auch schon zigmal meinen Kaffeebecher umgekippt habe und ihr über die Schnauze. Aber ich habe sie immer dabei. Warum? Weil die Giraffe mich daran erinnert, an mein Lebensmotto. Und ich glaube, dass es die zwei Dinge braucht, damit man im Leben wirklich frei werden kann. Die Giraffe hat den Kopf im Himmel und die Füße auf der Erde. Den Kopf im Himmel und die Füße auf der Erde. Wir haben gerade eben dreimal den Satz gehört, es ist deine Entscheidung. Du musst nur wollen. Habt ihr das auch gehört? Ich habe das auch früher oft gehört. Aber das stimmte nicht. Das war nicht so. Mein Großvater war Alkoholiker. Mein Vater war Alkoholiker. Meine Schwester war Alkoholikerin, Prostituierte und ist von einem Freier ermordet worden. Mein Bruder war Alkoholiker und saß 25 Jahre im Knast. Mein kleiner Bruder war drogenabhängig, heroinabhängig und ist irgendwann von einem Elfgeschosser gesprungen. Und ich war suchtkrank, dazu erzähle ich gleich noch was. Das war nicht freiwillig. Das wollten wir nicht. Sondern wir waren hineingeboren in eine Familie, die einfach nicht umgehen konnten mit Alkohol. Wenn meine Kumpels 2 Bier getrunken haben, dann sind die nach Hause gegangen und waren lustig. Ich musste das 3. Bier trinken und das 4. und das 5. und eine Flasche Whisky hinterher. Und musste irgendeiner Frau auf den Arsch greifen, obwohl die das nicht wollte. Und musste mich mit einem prügeln. Ich konnte nicht aufhören. Ich fand das immer so schön, wenn Leute gesagt haben, musst du einfach wollen, musst du dich zusammenreißen, komm mal mit dem Arsch an die Wand. Ja, ich hatte meinen Arsch schon ewig mal an der Wand. Das Einzige, was ich hatte, waren Schürfwunden. Ja, so hat's nicht funktioniert. Das ging nicht. Und dann viel, viel später hat mir mal jemand die Bibel in die Hand gedrückt und ich habe etwas in der Bibel gelesen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die Bibel versteht mich besser als ich weiß nicht wie viele Leute, weil die das auch kennt. Paulus, den viele kennen, der Apostel Paulus, schreibt im Römerbrief folgende Sache. ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich hasse, was ich tue. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so andersrum, denn ich weiß, da wohnt etwas in mir und ich kann es nicht lassen. Ich habe ja wollen, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich. Und ich habe gedacht, Mann, das ist viel ehrlicher als das, was mir ein Therapeut gesagt hat. Ich war so ähnlich wie du. Ich war auch bei einem Psychotherapeuten, überall, Beratungsstelle, all den ganzen, was sehr wichtig ist. Und, aber es hat mir nicht geholfen, weil da waren immer Leute, die gesagt haben, du musst dich zusammenreißen, du kannst es besser, aber ich konnte es nicht. Ich wollte ruhig bleiben, wenn mich jemand provoziert hat. Das ist mir wieder eingefallen, nachdem ich ihm in die Fresse gehauen habe. Ich konnte das nicht. Und es wäre so schön gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Es war aber nicht so. Bis zu einem Abend, der mein ganzes Leben verändert hat. Der meinen Kopf in den Himmel gesteckt hat. Dezember 1986. Zum Glück schon so lange her. Und ich kann zurückgucken und sagen, Gott hat in diesen Jahren so viel getan. Danach konnte ich. Vorher nicht. Wie bin ich zur Sucht gekommen? Jeder hat ja seine eigene Geschichte. Und man muss auch aufpassen, dass man die eigene Geschichte nicht mit den anderen verwechselt. Sondern jeder hat seine Geschichte, wer in die Sucht rauskommt. Jeder hat Gründe. Jeder hat Chancen. Jeder hat Misserfolge. Jeder hat Niederlagen. Jeder hat dann doch wieder Erfolge. Es ist unterschiedlich. Bei mir war es so, weil mein Vater Säufer war und ich mitgekriegt habe, ist die Ehe kaputt gegangen, ist meine ältere Schwester ist 10 Jahre älter als ich, da habe ich als Kind schon mitgekriegt, die fing mit 17 an zu trinken, dann mit 18 Kind gekriegt, die Ehe in die Brüche gegangen, dann ihr nächster Typ hat sie auf den Strich geschickt und so. Also ich habe viel Mist schon als Kind mitgekriegt bei meinen Geschwistern und die Scheidung der Eltern und ich weiß noch, die erste Situation, an die ich mich erinnere, das allererste Bild, was ich von meiner Familie vor Augen habe, war der Moment, als meine Geschwister schreiend durch die Wohnung rannten und auch Richtung Dachboden gerannt sind und so. Und ich wollte auch hoch und ich sagte, nein, du darfst hier nicht hoch, auf keinen Fall und so. Und dann haben sie mir später geschildert, da hing gerade mein Vater am Strick. Und er hat sich dann abgeschnitten, er hat das auch überlebt. Aber das ist meine erste Kindheitserinnerung. Und weil ich diese Sachen erlebt habe und auch bei meinem Bruder, der kam dann ins Heim, nachdem er wegen Alkohol Sachen geklaut hat und so, habe ich mir immer fest vorgenommen, nee, du nicht. Also du machst das nicht. Auf keinen Fall. Nur, ich kam nicht mit mir klar. Ich war vor einer Zeit mal bei einem Jesus Freaks Treffen in Chemnitz und die Jesus Freaks, die kennt ihr vielleicht, die haben eine sehr deutliche Ausdrucksweise. Da hat jemand folgenden Satz gesagt, er hat gesagt, wisst ihr Leute, ich war früher so verklemmt, dass wenn du mir abends ein Stück Kohle in den Arsch geschoben hättest, hättest du am nächsten Morgen einen Diamanten rausholen können. Und so ging es mir auch. Total verklemmt, schüchtern, traute mich nicht. Dann sind wir noch aus Niedersachsen nach der Scheidung meiner Eltern nach Nordfriesland, ganz an die dänische Grenze geschrieben. Die sprachen alle Plattdeutsch oder Friesisch. Ich konnte die Sprache nicht. Und dann, ja, man gehörte nicht dazu. Und ich war schüchtern, verklemmt. Und es war schlimm. Wirklich schlimm. Ich werde nie vergessen, dass ich mich in der 5. Klasse verliebt habe in ein Mädchen und es nicht getraut habe, die irgendwie anzusprechen. Die hieß Maike Grube. Maike Grube. Und ich hieß Uwe Heimowski. G, H, nacheinander im Alphabet. Oh, ich habe so im Stillen gedacht, vielleicht kriegst du mit ihr Tafeldienst. Kennt ihr das noch in der Pause? Dass man die? Das könnte doch passen. Und tatsächlich, ich kriegte mit Maike Grube zusammen Tafeldienst. Ein ganzes halbes Schuljahr lang, 3 Monate lang, haben wir gemeinsam nach jeder Stunde die Tafel abwischen können. Und ich habe nicht ein Wort mit ihr geredet. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte so Schiss. Ich war so, es war fürchterlich. Und dann kam die Konfirmation. Und nach der Konfirmation unser Dorffest. Und beim Dorffest schnappte mich unsere Nachbarin, Tante Greta, also so ein kleines Dorf, wo ich aufgewachsen bin, 150 Leute, wirklich winzig. Und man sagte immer Tante und Onkel und so. Und Tante Greta, das war so eine, boah, vollbusig, stämmig, grad raus und so. Und die Tante Greta drückte mich an ihren Busen so, dass ich keine Luft mehr kriegte und sagt, so mein Junge, und jetzt müssen wir mal zusammen einen trinken. Ich sage, nein, mit mir auf keinen Fall, mache ich nicht. Aber man muss ja auch wieder Luft kriegen und die ließ mich nicht los. Also hat mich nur quasi losgelassen und gesagt, komm, du trinkst jetzt einen Apfelkorn mit mir. Du bist jetzt konfirmiert, das ist so, wer konfirmiert ist, darf trinken. Also hier ist es mit der Jugendweihe wahrscheinlich ähnlich. Bei uns war es damals da die Konfirmation. Also trank ich mit Tante Greta ein Apfelkorn. Dann ist was passiert. Ich fing plötzlich an zu tanzen. Hab Sabine Block, die hübsche Nachbarin, gefragt, ob sie nicht mit mir tanzen will. Und so, das hat ein Apfelkorn und in mir hat sich was gelöst. Also trank ich noch ein Apfelkorn und noch ein Apfelkorn und noch ein Apfelkorn. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht in meiner Kotze, in einem vollgeschissenen Bett. Es war widerlich. Und was habe ich gelernt an diesem Abend? Wenn du das nächste Mal säufst, gehst du vorher aufs Klo, bevor du ins Bett gehst. Man könnte sagen, nach so einem Erlebnis hört man auf. Nee, für mich war das, ich war endlich der Uwe, der ich immer sein wollte. Ich habe mich endlich getraut, ich war endlich locker, cool, ich war jemand anders. Also habe ich getrunken und getrunken und getrunken. Mit meinem Kumpel donnerstags in die Disco, freitags in die Disco, samstags in die Disco, dienstags in die Disco. Und dann immer dieser gleiche Effekt. Irgendwie haben wir einen Gendefekt wahrscheinlich geerbt von meinem Vater oder so. Immer die anderen tranken ihre 2 Bier, 3 Bier zum Vorglühen und waren irgendwie auf Party. Und ich konnte nicht stoppen. Ich kam dann irgendwann morgens nach Hause, zerkratztes Gesicht, Chaos. Aber ich konnte nicht stoppen. In der Zeit war das dann cool, dass die ersten anfingen, Haschisch zu rauchen. Besonders beliebt war das auf dem Schulklo. Also weil ich jetzt ja immer 2 Dosen Bier auf dem Weg zur Schule und dann Haschisch auf dem Schulklo. Und so ging das eine ganze Weile weiter. Insgesamt von 14 bis 18, 4 Jahre. In den 4 Jahren bin ich 3-mal sitzen geblieben und das 3. Mal dann bin ich von der Schule geflogen. Dinge passiert, geklaut, Autos geklaut, Schulden gemacht und so weiter. Muss ich euch nicht erzählen. Zum Glück nie vorbestraft, da habe ich einfach Schwein gehabt. Wurde nicht erwischt. Und dann, in der richtig dicken Krise, kurz bevor ich 19 war ich sogar, 5 Jahre ging das, hatte mittlerweile, also war aus der Schule rausgeflogen, hatte, wie das manchmal so ist, eine Erzieherausbildung angefangen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass alle Pädagogen und Psychologen so sind, aber ich kenne doch den einen oder anderen, der solche Berufe lernt, weil er selber einen an der Waffel hat. Ja? So, dann, bitte, nicht missverstehen, ja, nicht missverstehen, sondern wirklich einfach schlicht und ergreifend, ich dachte, hilfst du anderen sozusagen, dann lernst, weißt du, ihr wisst, was ich meine. Funktioniert aber nicht, weil ich war ja gefangen in mir. Ich hatte ja dieses Erlebnis, was Paulus auch beschrieben hat, ich konnte gar nicht anders. Und dann traf ich ein Mädchen wieder, die war mit mir in der Schule gewesen und ich hatte die immer regelmäßig verarscht. Die hatte hier so einen kleinen Sticker und da stand drauf, Jesus lebt. Und das habe ich Witze über die gemacht. Jesus klebt. Ja, Jesus sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Ja, und so. Und das waren die Harmlosen. Die etwas schwierigeren war, wenn ich hörte, dass die so Werte vertreten hat wie mit Sex vor der Ehe. Ich dachte, du kannst doch nicht so geil aussehen, wenn Gott will, dass du da zu Hause sozusagen vertrocknest. Meinst du, das ist wirklich seine Idee? Also, schlimm genug. Nur blöde Witze über die gemacht. Und in dieser Lebenskrise, Erzieherausbildung angefangen, aber ich habe ständig geschwänzt, weil ich immer irgendwie betrunken war, aus der Schule geflogen, traf ich die also wieder. Ich hatte einen alten Renault 4, total verrostete Laube, wer die noch kennt mit dieser Schaltung, Handschaltung, Coilschaltung, und saß da in meinem Renault 4 und trank eine Flasche Wein, rauchte aus dem Fenster und die fuhr mit dem Fahrrad vorbei. Und hielt an und sagte, hey Uwe, was machst du eigentlich? Wie geht's dir? Und da ist was ganz Interessantes passiert. Die hat sich wirklich für mich interessiert. Die hat wirklich ehrlich wissen wollen, wie es mir geht. Ich habe mich nur schlecht benommen gegenüber der. Nur schlecht. Und die hält an, 3 Jahre, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, und interessiert sich für mich. Und dann lud sie mich am Ende ein, sag mal, komm doch mal mit in den Jugendkreis, wenn du Lust hast. Ja, gut, also bin ich mit ihr mitgegangen in den Jugendkreis. Das war ein schräger Haufen, Leute. Da saßen die alle zusammen und redeten über die Bibel und so. Und ich saß da immer nur, ja, also ich bin während der Jugendstunde immer nur gekratzt und nervös. Und vielleicht kennt ihr das noch, wie man dann so drauf ist für die ganze Zeit. Ja, das kann einen ja irre machen, dieses, dass man irgendwie stillsitzen muss. Ja, außer bei so Blaukreuzkarten, da ist es natürlich schön, dass man mal stillsitzen darf. Auf jeden Fall, ich bin während dieser Jugendstunde, bin ich 5-mal rausgegangen, habe oben eine geraucht, kam wieder rein und irgendwann sagte ich, jetzt machen wir Gebetsgemeinschaft. Das fand ich war das Beste am Ganzen. Gebetsgemeinschaft lief nämlich so, dass die alle ihre Hände gefaltet haben und die Köpfe gesenkt haben, sie nach vorne gebeugt haben. Und es war Sommer und ich konnte den Mädels allen in Ausschnitt gucken. Also Gebetsgemeinschaft fand ich cool. Warum erzähle ich das? Weil das war der einzige Grund, warum ich da war, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte kein Interesse an Gott, an irgendwas, sondern irgendwie dachte ich, naja, die hat mich eingeladen, die war nett zu mir, aber Mädels ist immer gut. Und dann lud sie mich nächste Woche wieder ein, obwohl ich mich ziemlich daneben benommen hatte. Und da ist was passiert, das werde ich nie vergessen. Die hatten einen Pastor, so ein Typ mit Rauschebart, Birkenstocks und so, wie man halt aussah in den 80ern, wenn man Pastor war in der Freikirche. Auf jeden Fall, der Pastor kam auf mich zu und sagte, Uwe, schön, dass du wieder da bist. In all meinen Jahren, in der Diskothek, in der Kneipe, mit irgendwelchen Typen, mit denen ich Drogen gekauft habe und konsumiert habe, war das das erste Mal, dass mich einer beim zweiten Treffen schon mit Namen kannte. Das hatte ich noch nie vorher erlebt. Und dann hat er noch was gesagt. Er hat gesagt, ich habe die ganze Woche für dich gebetet. Wie geht's dir denn? Das hatte ich noch nie erlebt. Und ich habe gemerkt, hier ist was. Hier ist irgendetwas. Ich habe dann bei der nächsten Gebetsgemeinschaft auch meine Hände gefaltet und die Augen geschlossen. Zwar nicht gebetet, aber wenigstens mich benommen. Ich merke, hier ist was, hier lebt was. Und dann bin ich eine Zeit lang mit in diesen Jugendkreis gegangen. Ich fand vieles toll und habe mich natürlich, wie das so ist, in dieses Mädchen verliebt. Immer noch ein bisschen gekifft, ab und zu mal getrunken und so. Aber es wurde weniger. Hatte dann eine Freundin und habe mich total in diese Beziehung reingegeben. Und das ging so ungefähr 9 Monate. Und in diesen 9 Monaten habe ich mich irgendwie zusammengerissen. Relativ gut. Relativ gut. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich will, tue ich. Ich so betrunken, das Mädchen verprügelt und jetzt sich einen anderen gesucht. Nicht überraschend, oder? Und ich dachte, ich bin auf einem guten Weg. Stattdessen bin ich wieder voll abgestürzt. Und dieser Vollabsturz begann nicht gleich wieder mit Alkohol oder Drogen, sondern der begann, dass mich ein Kumpel mitgenommen hat in die Spielhalle. Und dort in der Spielhalle, es war total verrückt, ich war so traurig, dass sie sich von mir getrennt hat. Und ich war auch so, wenn ich ehrlich bin, ich war auch so verzweifelt darüber, dass ich so ein Arsch bin, dass ich nicht wusste, wie kommst du damit klar. Und dann in diese Spielhalle gehen und solange die Automaten sich drehten, war irgendwie alles weg. Und dann ging es in ganz kurzer Zeit, konnte ich nicht mehr aufhören zu spielen. Also meine ganze Sucht hatte sich verlagert in die Spielhalle. Binnen weniger Wochen. In der Zeit war ich mittlerweile nach meinem Praktikum an der Erzieherfachschule, da ging ich aber nicht mehr hin. Und das Ganze ging dann ungefähr gut 2 Jahre. Und nach 2 Jahren war mein Leben wirklich ein absolutes Desaster. 16 Stunden pro Tag in der Spielhalle, 6 Stunden Zigaretten geraucht, 6 Schachteln Zigaretten geraucht pro Tag, zigtausend Mark damals noch verspielt, total verschuldet. Wenn ich mich irgendwo sehen gelassen habe, kamen immer Leute, die sofort die Faust ausgepackt haben, wir kriegen noch Kohle von dir. Ich war in der WG gewohnt, war verantwortlich für die Miete und habe einmal ein halbes Jahr die Miete eingesammelt, aber nie beim Vermieter abgegeben. Und so weiter und so weiter. Ein Auto gekauft, sofort wieder verkauft, den erzählt, ich habe den Fahrzeugbrief aber verloren, also habe ich den Brief bei der Bank für einen Kredit hinterlegt und das Auto ohne Brief verkauft und so weiter und so weiter. Ich muss euch das, glaube ich, nicht alles erzählen, was da so passiert. Weil ich nie Geld hatte, habe ich mich erinnert, ich kannte da früher mal eine junge Frau, die hat Marihuana angebaut, also habe ich wieder angefangen, das Zeug für sie zu verticken, um Geld zu verdienen und natürlich habe ich sofort auch wieder geraucht. Und so weiter und so weiter. Und dann kam dieser Abend, 1996 im Dezember. Ich wiege jetzt heute 110 Kilo. Damals hatte ich noch Ende 70 Kilo. Völlig abgemagert, Magengeschwür, nervös. und wusste, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich fliege aus meinem WG-Zimmer raus. Der Vermieter wollte sich anmelden die nächsten Tage wegen dem ganzen Geld. Da würde das alles auffliegen. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe mir eine Flasche, eine Literflasche Johnny Walker besorgt, die ganze Flasche ausgetrunken und wusste meinen Plan, wie ich mir das Leben nehmen wollte. Ich hatte von einem Kumpel ein Auto ausgeliehen und ich wohnte an der Nordsee und mir war klar, du fährst jetzt nach Dagebüll, da gibt es so einen Fähranlieger, du fährst einfach rüber hinaus, es war ja Dezember, Winter war kalt und dann säufst du da ab mit deinem Auto und alles ist gut. Also, Flasche Whisky zum Mut antrinken. Und plötzlich sitze ich da auf meinem Bett in meinem kleinen Zimmer und es macht in meinem Kopf Schnipp. Und es war ein Gedanke in meinem Kopf, der mir gesagt hat, wenn du das jetzt machst, stehst du vor Gott. Und so wie du dein Leben bis jetzt gelebt hast, wirst du vor Gott nicht bestehen können. Ich wusste nicht, wo das herkam. Ich kannte das nicht. Ich war ab und zu da in diesem Jugendkreis gewesen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich so sehr da irgendwie mein Leben nach Gott ausgerichtet hatte. Ja, ich war im Konfirmandenunterricht gewesen, aber da war ich nur, weil ohne Konfirmandenunterricht keine Konfirmation, ohne Konfirmation keine Kohle, ohne Kohle kein Mofa, ohne Mofa keine Mädchen. Das war meine Logik dahinter. Und jetzt bin ich da völlig verzweifelt. In meinem Kopf kommt dieser Gedanke, wenn du das machst, stehst du vor Gott. Ich bin so besoffen, wie ich war, auf meine Knie gegangen, hatte eine Zigarette noch in der Hand und habe gesagt, Gott, wenn das stimmt, wenn du mich dafür verurteilst, was ich Schlimmes gemacht habe, dann musst du mir aber auch helfen, dass ich neu anfangen kann. Ich schaffe das nicht alleine. Ich habe alles versucht. Ich schaffe es nicht. Und dann bin ich eingeschlafen. Und dem Abend. Mein Suizidversuch abgeblasen, bin einfach nur eingeschlafen. Und am nächsten Morgen hat mich die Klingel geweckt. Und ich gehe zur Tür, Kater und so, könnt ihr euch vorstellen, mache die Tür auf und da steht ein ehemaliger Schulfreund vor mir, der mir erzählt, du Uwe, wir haben uns Jahre nicht gesehen. Es ist vielleicht verrückt, aber ich habe hier die Britta mit dabei und ja, wir hatten einfach einen Eindruck, wir müssen mal zu dir kommen. Habe ich die reingebeten, wir saßen da. Da sag ich, ja, warum kommt ihr denn? Ich sag, ja, Sven, mein Freund, sagt, du, ich bin vor kurzem zum Glauben gekommen und die Britta macht gerade ein Praktikum bei Teen Challenge in Berlin. Das ist eine Einrichtung für Suchtkranke, eine christliche. Und wir hatten beide den Eindruck, wir müssen zu dir kommen und wir sagen, mit Gott gibt es einen Neuanfang. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was in diesem Moment mit mir passiert ist. Nach dem Abend. Und dann kommt Jahre später dieser Typ, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass der auch fromm ist. Und bringt eine Frau mit, die mir sagt, ich kann eine Therapie machen. Und seit diesem Abend, Dezember 1986, seit diesem Morgen, Entschuldigung, habe ich nie wieder in meinem Leben daran gezweifelt, dass es Gott gibt. Ich habe Rückfälle gehabt. Ich bin manchmal verrückt geworden an Gott, als mein kleiner Bruder vom Hochhaus gesprungen ist. Ich frage mich heute manchmal, warum bin ich nicht ein noch liebevollerer Vater und sonst irgendwas. Es gibt viele Dinge, die ich mich bis heute frage. Warum ist das so? Aber eine Sache habe ich mich nie wieder gefragt, nämlich ob es Gott gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Es war seit diesem Moment so. Das war so, wie wenn jemand den Strom eingeschaltet hat und es einfach nicht wieder ausschaltet. Seit dem Moment war es klar, Gott ist da. Und dann haben wir zusammengesessen und haben gesagt, was können wir denn machen? Ich habe schon so viele Anfänge gemacht und so. Und dann schlägt der Sven seine Bibel auf und liest mir vor, Römer 7. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht tun will, tue ich. Und liest weiter. Ich, elender Mensch, wer kann mich erlösen? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann hat er mir das erklärt, was das heißt. JVA, was heißt das nochmal? Wie bitte? Jesus verträgt alles. Und? Jesus vergibt alles. Tolles, das werde ich nicht vergessen. Sehr, sehr tolles, anschauliches Bild. Und der hat mir diesen Bibelvers gezeigt und gesagt, was du brauchst, ist dein Leben Jesus zu geben. Ich sage, wie macht man das denn? Ja, am besten ist, du bekennst mal alle deine ganze Schuld. Das war mir auch logisch von dem Abend vorher. So kannst du nicht vor Gott bestehen. Dann haben die mich zu einem Seelsorger gebracht und der Seelsorger hat mir so eine Art Beichtspiegel gegeben, anhand der 10 Gebote mal mein Leben durchzugehen, alles Mögliche von Lügen, Ehebrechen, Betrügen und so weiter und so weiter. Ich sage, das bitte, das gehört alles dazu. Schreib das auf. Und dann habe ich 10 Seiten eine Liste gemacht mit all dem Mist, den ich angestellt habe. Und bin wieder zu dem Seelsorger und der sagt so, und jetzt steht in der Bibel, 1. Timotheus, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann belügen wir uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Sagt, und du hast das alles aufgeschrieben, bereust du das von ehrlichem Herzen? Sag ich ja, soll ich dir das vorlesen? Sagt, das interessiert mich doch nicht, das musst du doch vor Gott bekennen. Hat die Zettel genommen, hat sie zusammengenommen, hat sie in seinen Kamin geschmissen und hat gesagt, wenn du das ehrlich bereust, wird Gott dir vergeben. Es war eine Woche nach dieser Begegnung. In dieser Woche habe ich gemerkt, es gibt Gott, habe natürlich trotzdem geraucht, habe natürlich trotzdem getrunken, war natürlich trotzdem in der Spielhalle. Aber dann, diesem Gespräch, nach dieser Beichte und nach einem Gebet, in dem ich Jesus mein Leben anvertraut habe, stehe ich auf und dieser Seelsorger sagt zu mir so, und jetzt wirst du etwas merken, du wirst jetzt nach Hause fahren können und du wirst an der Spielhalle vorbeigehen können. Und du wirst zum nächsten Bier Nein sagen können. Sag ich, das gibt's nicht, das gab's noch nie. Sag, doch, du wirst es können. Aber du wirst auch merken, Jesus lässt dich frei. Du wirst auch reingehen können. Es ist deine Entscheidung. Aber ab jetzt, ab dem Moment, wo Jesus Herr über dein Leben ist, kannst du dich entscheiden, was du bisher nicht konntest. Jetzt kannst du Nein sagen. Wie gesagt, du kannst auch Ja sagen, weil Gott zwingt dich nicht. Der Teufel zwingt dich, der macht dich kaputt. Die Sucht, die bindet dich. Jesus macht dich frei. Und frei heißt auch immer, nimm dich in die Verantwortung, Nein zu sagen. Ich bin nach Hause gefahren und war an dem Tag nicht in der Spielhalle. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren. Und habe dann viele Jahre auch nicht mehr getrunken und so weiter. Wirklich erlebt, woran die Giraffe mich immer wieder erinnert und erinnern soll, den Kopf im Himmel. Mein Leben ist deswegen neu geworden und ich bin deswegen frei geworden, weil Gott in mein Leben eingeschritten hat. Ohne das, ich will damit nicht sagen, dass es nicht Menschen gibt, die nicht ohne Gott frei werden können. Ich kenne tolle Leute, die keine Christen sind, die ihre Sucht in den Griff gekriegt haben. Aber ich kann bezeugen, für mein Leben war das der entscheidende Punkt. Da wurde alles anders. Jetzt kommt aber der zweite Teil. Nur mit dem Kopf in den Himmel kann man auch richtig krachen gehen. Da gehören nämlich auch noch die Füße mit dazu. Ich war ja frei. Und die Frau, die junge Frau, die er mitgenommen hat, der Sven, mein Freund Sven, die Britta, die hatte ja gesagt, du kannst zum Beispiel bei Teen Challenge eine Therapie machen. Ich dachte, warum soll ich jetzt noch Therapie machen? Ich bin doch frei. Habe sofort in einem Gottesdienst mein Zeugnis gegeben, mit Jesus unterwegs, morgens aufgestanden, habe die Bibel gelesen, war völlig Feuer und Flamme für Jesus. 4 Wochen lang. Dann fing ich wieder an zu rauchen. Aus Solidarität natürlich, weil ich meinen Bruder getroffen habe und es wäre jetzt echt unfair gewesen, mit ihm nicht eine zu rauchen. Aber eben diese eine und dann, naja, gut, 2 Tage später war es wieder eine ganze Schachtel. Und das morgens um 7 aufstehen, ich war mittlerweile aus der Erzieherausbildung rausgeflogen, warum sollte ich um 7 aufstehen? Man kann auch um 9 die Bibel lesen oder um 10. Apropos 10, dann macht ja die Spielhalle auf und der Kaffee da war immer umsonst. Und ich wollte ja nicht spielen, aber einen Kaffee umsonst. Ich musste ja auch meine Schulden abbezahlen. Außerdem musste ich meinen ganzen alten Kumpels, musste ich ja unbedingt von Jesus erzählen. Ihr versteht, wovon ich gerade rede? Kennt ihr das irgendwie? Wie man sich dann in die Tasche lügt und so Schritt für Schritt wieder in die Sucht reintappt, weil man ja schließlich was Gutes will. Und ich habe gemerkt, wenn das so weitergeht, stürze ich nur noch mehr ab. Also war ganz wichtig zu sagen, ich mache eine Therapie. 23 Jahre alt, 22 Jahre alt, Entschuldigung, kein Beruf, kein Schulabschluss. Irgendwie so aus Versehen habe ich einen Realschulabschluss gekriegt. Das ist eine Geschichte für sich. Irgendwie hatte ich dann doch einen. Aber er hatte eigentlich keinen Bock, jetzt sozusagen eine Therapie zu machen. Dann war es noch eine Langzeittherapie, 11 Monate. Ich so, oh Mann, ja jetzt. Okay, Also habe ich mich zu einer Therapie angemeldet, wurde auch genommen, eine christliche Therapie in Hessen. Der Ort heißt Schloss Falkenberg, wer das schon mal gehört hat, Verein Hoffnung für dich. Und habe da eine 11-monatige Therapie gemacht. Und das war hart. Das war richtig hart. Richtig hart. Zum einen hart, die ganze Familiengeschichte anzugucken. Zum anderen hart so, die haben zu mir immer gesagt, wenn du zur Therapie gehst, wirst du merken, da kommt was in dir hoch. Ich dachte, wovon reden die? Da kommt was in dir hoch und so. Mich nervt das immer so, dieser Therapeutensprech. Wenn zum Beispiel jemand sagt, du hast ein echtes Problem und ich sage, ja, welches denn? Ja, da musst du schon selber drauf kommen. Dann geht es ja bis heute so, mach dich aus meinem Leben weg, du Mensch. Ja, entweder du hilfst mir, indem du mir sagst, welches Problem ich habe, oder du hältst die Klappe. Aber dieses andere, hat mich immer irre gemacht. So, und jetzt gehe ich also zu einer Therapie, sowas macht mich irre und die sagen dir, du wirst merken, da kommt was in dir hoch. Ich denke, wovon reden die denn? Was meinen die denn mit, da kommt was in dir hoch? Und da war ich 6 Wochen da und plötzlich kriege ich nachts Panikattacken. Asthmaanfälle, konnte nicht mehr atmen, konnte nicht mehr joggen, ich habe immer Sport gemacht, nichts mehr, alles so. Ja, konnte nicht mehr klar denken, habe Dinge vergessen, aber warum nach 6 Wochen? Es ging mir voll besser. Also in eine Phase gekommen, die kannte ich überhaupt nicht in meinem Leben. Und bin dann zum Therapeuten, es wird besser hier, es geht mir aber beschissener als je. Ich sage, nee, das ist der Weg zum Besserwerden. Super, also ich habe mir das irgendwie vorgestellt, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und ab jetzt Kopf im Himmel, ja. Aber Füße auf der Erde fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Da hatten die da Arbeitstherapie. Wenn man ein paar Jahre nicht mehr gearbeitet hat und plötzlich 6 Stunden arbeiten soll und so richtig mit Schwitzen und boah, es war hart. Dann in der Sucht drin, ich weiß nicht, wie euch das ging, ich wusste oft um 12 Uhr nicht, was ich mittags gemacht hatte. Also die Birne war richtig weich gekocht zwischendurch. Mich kann man was erinnern. Und dort musste man plötzlich, da war es eine fromme Therapie, mussten wir noch Bibeltexte auswendig lernen und so Zeug. So, boah, auswendig lernen, ja, das war das Grauen. Und all diese Sachen, aber es war gut. Es war richtig hart, aber es war gut. Und es war so gut, dass ich nach 11 Monaten, als klar war, die Therapie geht zu Ende und ich tatsächlich über so eine, in Hessen meine Ausbildung weitermachen konnte als Erzieher, das war super da. Vorhin ja über Ökumene gehört, ne? Wer hat das erzählt mit dem katholischen Kollegen? Genau, da war das katholische Erzieherfachschule. Da habe ich die Nonne, die das leitete, die habe ich besucht, habe gesagt, wissen Sie, gucken Sie, so und so ist mein Leben runtergegangen. Jetzt bin ich Christ geworden, habe 11 Monate Therapie gemacht. Da sagt sie, wenn Gott Ihnen einen Neuanfang schenkt, machen wir das auch möglich. Wir drücken mal alle Augen zu über alle Zeugnisse. Bisher fangen Sie einfach wieder an. Und also Wahnsinn, konnte da anfangen. Aber ich habe auch gemerkt, was mit mir los ist und habe diesen Anfang dann in einer Nachsorge, also während der Zeit in der Nachsorge gewesen. Ich war also 11 Monate zur Therapie und 2 Jahre noch in der Nachsorge, um meine Ausbildung fertig zu machen. Das war gar nicht so leicht. Oder als nach einer Weile ein Therapeut kam und zu mir sagte, du, wenn du das wirklich ehrlich meinst, was du alles ausgefressen hast, dann solltest du auch anfangen, ein paar Sachen wieder gut zu machen. Wie sage ich wieder gut machen? Oh, zum Beispiel, da wo du geklaut hast, mal einen Brief schreiben. Boah, das weiß ich gar nicht alles mehr. Das war das Fahrrad in der Nachbarschaft, das war das Auto in der Nachbarstadt, das war das und das und das. So viel Zeugs geklaut, sag, ja, dann musst du das in Ordnung bringen. Schreib den Leuten einen Brief, boah, wenn die Anzeigen machen, gehe ich doch noch in den Knast. Und ich hatte Angst davor. Und wenn die auch noch alle Geld von mir wollen, ja, es war ein Riesenbatzen. Und ich hatte sowieso so viel Schulden und so weiter. Wie soll ich das alles irgendwie bedienen? Also ich merkte, das war nicht leicht, jetzt aufzuräumen. Es war richtig Arbeit. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, das ist dran, das ist jetzt wichtig. Das ist dran, weil nur so kann ich neu anfangen. Und ich wusste auch irgendwie, jetzt gelten nicht mehr meine Maßstäbe und mein Dickkopf, sondern jetzt gilt Gottes Maßstäbe. Das war oft hart, aber es war völlig klar, es ist die einzige Chance, dass du da irgendwie durchkommst. Beziehungen. Seit ich 14 war, damals angefangen zu saufen, war kein Monat vergangen, dass ich mit irgendeinem Mädel im Bett lag. Manchmal keine Woche. Und jetzt plötzlich bist du Christ und die Leute sagen dir, du wartest jetzt mal, bis du die Richtige findest, bist du dann, und die heiratest du dann. Boah, hallo, also ich hatte ein ganz anderes Sexualleben, ja, kriegst ja Schwielen an den Händen, wenn das nicht mehr geht. Aber es war wichtig, zu sagen, jetzt gelten Gottes Maßstäbe, jetzt gilt was anderes. Und das Ganze für mich in diesem Bild hieß wirklich Füße auf der Erde. Wenn Gott nicht in mein Leben eingegriffen hätte, ich hätte nie und nimmer eine Chance gehabt, meine Sucht zu besiegen. Aber wenn ich mich nicht darauf eingelassen hätte, dass das viel Arbeit bedeutet, wäre es auch nicht gegangen. Ich kürze das jetzt ab, allein schon zeitlich. Ich möchte nur so viel sagen, diese Arbeit hat seitdem nie aufgehört. Nie. Neulich war meine Frau im Urlaub, weil ich gerade 5 Wochen her. Die war im Urlaub, ich wäre die ganze Woche unterwegs gewesen, dann komme ich nach Hause und kriege so einen komischen Brechdurchfall und war dadurch alleine zu Hause, alle Dienste abgesagt. Mir ist so die Decke auf den Kopf gefallen zu Hause. Ja, nach so vielen Jahren, nach über 30 Jahren, nach einer glücklichen Ehe, dass ich überhaupt es nicht ausgehalten habe. Und dann kriege ich eine E-Mail von Interbetten oder so. Nee, Quatsch, ich habe beim Kicker geguckt, wie es beim Fußballspiel steht. Und dann steht da, jetzt kann man auch wetten. Dann gehe ich mal kurz auf Wetten. Und ich habe an 2 Tagen 250 Euro verspielt. Ich habe gemerkt, das kann doch nicht wahr sein, nach 30 Jahren. Aber ich habe auch gemerkt, als meine Frau wieder nach Hause kam, das Wichtigste ist jetzt, dass ich ihr das sage. Dass ich sage, Schatz, ich habe Scheiße gebaut. Und die war toll. Ich habe mich in den Arm genommen und ich habe geheult wie ein kleines Kind. Und ich habe gemerkt, ich kann es auch wieder lassen. Ich kann es auch wieder lassen. Denn wenn Jesus frei macht, heißt das, ich kann reintappen, aber ich kann es auch wieder lassen. Weil früher war das immer so, okay, jetzt hast du einen Rückfall gebaut, jetzt bist du sozusagen wieder völlig im Eimer. Nee, das nicht. Aber ich habe Dinge erlebt, wo ich sagen muss, ich nehme mich doch mit. Ja, den Kopf im Himmel. Aber bis heute die Füße auf der Erde. Und das wird so bleiben. Das wird so bleiben. Und wenn ich euch etwas mitgeben möchte aus meiner Geschichte, dann, ich weiß, dass mit Gott ein Neuanfang möglich ist. Aber ich weiß auch, dass das immer und immer wieder ein ganzes hartes Stück Arbeit bedeutet. Dass wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Aber dass es sich lohnt, durchzuhalten. Und warum lohnt sich das? Weil wir, nämlich, und das ist das Verrückte, so kaputt wir gewesen sein mögen, ein Segen sein können für andere. Weil meine Frau das einfach nicht verdient hat, dass ich wieder abstürze. Weil meine Kinder es verdient haben, eine andere Kindheit zu haben, als ich sie hatte. Es lohnt sich durchzuhalten, weil wir das in Gottes Kraft können. Und es lohnt sich durchzuhalten, weil Gott jeden von uns noch für andere gebrauchen kann. Danke für eure Aufmerksamkeit.